Und das nennt man eben Schwangerschaft auf Probe. Man sagt, hey, werd doch einfach wieder schwanger. Das geht ja bei mir eh schon nicht, aber bei anderen ja durchaus. Werd doch wieder schwanger und dann warte mal einige Wochen. Ich habe auch mit meinem Pränataldiagnostiker über das Thema gesprochen. Er selber punktiert ab der 13. Schwangerschaftswoche. Dann wird dieses Material genetisch untersucht. Was allerdings auch bis zu 4 Wochen dauern kann, ehe das Ergebnis kommt. Und dann ist man dann ja auch schon irgendwie 16., 17. Schwangerschaftswoche, ehe man dann weiß, ist mein Kind wieder lebensbedrohlich erkrankt oder nicht? Und was habe ich jetzt hier für Entscheidungen zu treffen? Das bedeutet, die scheinbar ethischere Alternative ist es, Schmerz und Leid zu wiederholen. Und zwar sehenden Auges.
Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch. Mit Nora und Christoph.
Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile schon 20. Folge von Kinder machen ohne Sex. Ich bin Nora und das hier heute wird wieder ein Talk unter Frauen, denn meine bessere Hälfte Christoph ist unterwegs. Wir sprechen heute über ein Thema, das hierzulande teils ziemlich kontrovers diskutiert wird und das euch möglicherweise aber betrifft, wenn ihr vielleicht schon kleine Geburten erlebt habt oder auch stille Geburten oder bisher trotz vieler, vieler Versuche keinen positiven Schwangerschaftstest hattet. Es geht nämlich um Präimplantationsdiagnostik, kurz PID. Und ich habe mir dazu eine Gästin eingeladen, die sich ziemlich tief in die Materie eingegraben hat, einfach weil sie selbst betroffen ist. Herzlich willkommen, Jana Luisa.
Ja, hallo, hallo.
Hi. Liebe Jana, wir treffen uns jetzt zu einem Zeitpunkt, das hast du ja auch schon im Vorgespräch so ein bisschen anklingen lassen, wo du mitten in der Kinderwunschbehandlung steckst. Deswegen wäre so meine erste Frage an dich, wie geht's dir heute? Ganz wichtig. Und ja, vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, was ist denn überhaupt der aktuelle Stand bei dir gerade?
Also erstmal, wie es mir geht. Natürlich ein bisschen aufgeregt wegen der Aufnahme, aber ich merke schon, dass es sich langsam ein bisschen legt.
Es geht mir genauso, glaub mir.
Ansonsten muss ich ehrlicherweise sagen, ist die Zeit jetzt gerade für mich und meinen Mann sehr schwer. Du hast es eben schon angesprochen, was so mögliche Gründe für eine Präimplantationsdiagnostik sind. Und bei uns war es eben der Verlust unseres Sohnes im Rahmen einer stillen Geburt in der 25. Schwangerschaftswoche. Und jetzt merke ich auch schon, dass ich hier emotional werde. Das ist jetzt fast genau ein Jahr her. Also der Tag der Geburt war der 19.12.24. Okay. Und ja, deshalb ist ja die Zeit jetzt einfach gerade für uns schwer.
Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Und das ist, da kommt jetzt wieder einiges hoch, wahrscheinlich, ne?
Absolut, ja.
Habt ihr da irgendwelche, das klingt jetzt so ein bisschen sachlich, aber habt ihr da Strategien entwickelt? Das ist vielleicht auch hilfreich für andere, die Ähnliches erlebt haben und auch immer wieder mit Jahrestagen konfrontiert sind. Habt ihr für euch da so Rituale, Dinge, die euch vielleicht gut ablenken oder ja, habt ihr da schon Pläne gemacht, wie ihr auch den Tag vielleicht begehen wollt oder sagt ihr eher, boah nee, bloß nicht dran denken, lieber ganz viel Ablenkung und so tun, als sei nichts gewesen. Also klingt jetzt ein bisschen krass, aber du verstehst, was ich meine, ne? Ja, magst du da ein bisschen erzählen?
Ja, gerne. Also erstmal, wir befinden uns ja gerade in der Vorweihnachtszeit. Und wir haben den Weihnachtsbaum schon aufgebaut und wir haben extra einen Stern gekauft, den wir symbolisch an den Baum gehangen haben, als wir ihn aufgebaut haben. Das war für uns ganz, ganz, ganz wichtig, quasi auch in der schweren Zeit wirklich oder auch in der Zeit jetzt oder anders gesagt, das war uns ganz wichtig. Eigentlich ist die Vorweihnachtszeit ja eine schöne Zeit, wo sich viele irgendwie drauf freuen und Weihnachtsmarkt und Lichter und Schmuck und so. Und bei uns bleibt es für immer jetzt, aber auch eine schwere Zeit. Und diese Gleichzeitigkeit war uns da einfach oder ist uns wichtig. Das versuchen wir so ein bisschen umzusetzen. Also, dass wir schon auch unseren Gefühlen und unserer Trauer auch Raum geben. Und dann aber auch, wir versuchen es, ne? Wir sind da jetzt auch noch keine Spezialisten drin, aber wir versuchen dann eben auch die Trauer vielleicht mal für den Moment irgendwie beiseite zu schieben und sich dann auch abzulenken. Und ich persönlich merke gerade, was mir total gut tut, wenn ich merke, die Stimmung geht nach unten, dann gehe ich raus. Schuhe, Jacke an und einfach raus.
Rein in die Kälte.
Rein in die Kälte, rein in die Natur und spazieren gehen.
Wir haben hier gerade eine Verbindung zwischen, lass mich kurz nachdenken, zwischen Leipzig und Aachen, stimmt's?
Richtig. Ja.
Ist es bei euch auch so kalt wie bei uns gerade?
Es geht, also es ist auf jeden Fall über null. Ich weiß nicht genau. 8 Grad
alles über
oder
null
so,
geht
also
ja noch irgendwie, so okay. Ja, bei uns ist es richtig. Wow. Einige kennen dich vielleicht auch schon über Instagram. Darüber haben wir uns auch kennengelernt. Du betreibst dort einen Account, Don't Stop Believe in Kivu heißt er. Und dort berichtest du aber wirklich hauptsächlich über das Thema Präimplantationsdiagnostik.
Genau.
Es gibt aber ja auch einige, die uns hier zuhören, die gar nicht auf Insta sind und dich vielleicht noch nicht kennen. Deswegen ja, magst du dich vielleicht noch mal kurz vorstellen.
Ja,
vielleicht
klar,
auch ganz unabhängig vom Thema Kinderwunsch.
Ja, also ich bin Jana Luisa, 33 Jahre alt. Ich bin Pflegewissenschaftlerin und Lehrerin für Pflegeberufe. Das heißt, ich bilde Pflegekräfte, vornehmlich Pflegekräfte aus, auch andere medizinische Berufe. In meiner Freizeit mache ich sehr gerne Musik, bin in einem Musikverein, bin da auch im Vorstand tätig und moderiere auch unsere Konzerte leidenschaftlich.
Ach, cool.
Ja.
Was für Musik, wenn ich fragen darf? Spielst du ein Instrument? Oder
genau,
singst
ich spiele
du, oder?
Klarinette und es ist ein symphonisches Blasorchester.
Oh,
und wir spielen eigentlich alles Mögliche. Wir spielen Originalkompositionen, aber durchaus auch Pop-Rock-Arrangements, Filmmusik, alles, was irgendwie uns in die Quere kommt und was uns gefällt.
Und du bist mit deinem Mann zusammen, ihr seid verheiratet.
Genau.
Und ihr hattet einen Kinderwunsch schon vor einigen Jahren.
Genau.
Und dann wäre jetzt quasi, ne, damit wir relativ schnell überleiten auf die PID, man kommt ja nicht, wenn man einen Kinderwunsch hat, sofort auf die Idee, oh, man braucht das jetzt. Eigentlich denkt man erstmal an alles andere als das. Und ja, wie eigentlich viele, die uns zuhören, habt ihr die Erfahrung gemacht, oh Mist, es klappt nicht. Und wie seid ihr dann ja auf das Thema PID überhaupt gekommen?
Genau, also wir sind jetzt seit 3,5 Jahren im aktiven, unerfüllten Kinderwunsch. Und sind demnach auch schon seit Anfang 24 in einer Reproduktionsklinik angegliedert, beziehungsweise in unserer ersten, mittlerweile haben wir gewechselt für die PID. Und so war auch die Schwangerschaft von unserem Sohn letztes Jahr eine IVF. Und es ist so gewesen, dass vom Zeitpunkt der ersten Verdachtsdiagnose bis auch zur stillen Geburt sind ein paar Wochen vergangen. Und in diesen Wochen habe ich mich kaum beschäftigt bekommen. Und ich weiß noch, ich kann mich sehr gut an eine Situation erinnern. Morgens, mein Mann und ich, jeder hat auf seiner Seite des Bettes gestanden und wir haben irgendwie das Bett gemacht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Stefan, ich weiß gar nicht, wie ich weiterleben soll. Und dann hat mein Mann gesagt, ich auch nicht. Und das war aber der
Punkt.
Das war
nach der stillen, das war nach
der stillen Geburt. Das war noch vor der stillen Geburt tatsächlich,
okay.
Ja.
Okay. Da hattet ihr aber schon eine Ahnung, dass mit dem Kind etwas nicht in Ordnung sein könnte.
Genau, ich hatte, also es gab eine, wir haben das Organscreening machen lassen und innerhalb des Organscreenings ist rausgekommen, dass sich das Gehirn unseres Kindes nicht entwickelt hat und auch sich nicht entwickeln kann. Und da sprach dann auch der Pränataldiagnostiker schon gleich an diesem Termin, von der Befürchtung, dass es sich hier um einen Gendefekt handelt, der mütterlicherseits vererbt wird.
Okay.
Genau. Und von diesem Zeitpunkt an bis zur stillen Geburt sind halt noch mal ein paar Wochen vergangen. Und innerhalb dieser Wochen war dieses Gespräch, von dem ich gerade, oder von dieser Dialog, von dem ich gerade gesprochen habe. Und ich musste irgendwas tun. Ich musste irgendwie, ich musste mich beschäftigen. Und ich habe erst über den Gendefekt ganz viel recherchiert. Durch meinen Beruf als Pflegewissenschaftlerin weiß ich ja auch wie. Aber es gibt laut unserer Genetikerin nur 200 beschriebene Fälle und nicht alle davon sind öffentlich zugänglich. Sprich, das Ergebnis dieser Recherche war sehr gering. Das habe ich immer und immer und immer wieder gelesen und dann war ich in so einer Negativspirale und dann habe ich gedacht, nee, ich muss jetzt über ein anderes Thema recherchieren, nämlich etwas, was zukunftsweisend ist oder was einfach so ein bisschen den Blick in die Zukunft hebt.
Vielleicht auch Hoffnung gibt.
Und Hoffnung gibt, genau. Und ich habe das auch immer so gesagt und von Anfang an so gesagt. Und ich möchte auch an dieser Stelle, ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, da muss jede Frau und jedes Paar ganz individuell entscheiden, was richtig ist. Meine Therapeutin sagt immer, was braucht es gerade? Und das ist individuell und das muss wirklich, mein Weg ist nicht der richtige Weg für alle. Es gibt Frauen und Paare, die wirklich den Kinderwunsch auch erstmal auf Seite schieben für unbestimmte Zeit, für ein halbes Jahr, Jahr, wie auch immer. Und das ist genauso richtig. Und bei uns war es aber so, dass wir gesagt haben, wir haben unseren Sohn verloren, aber der unerfüllte Kinderwunsch, der vorher schon da war, der bleibt auch mit dem Verlust irgendwie bestehen. Und wir haben das so bildlich gesprochen, haben wir gesagt, okay, das sind irgendwie zwei Wege, die durchaus sich mal kreuzen, weil ohne den Verlust unseres Sohnes hätten wir ja den unerfüllten Kinderwunsch nicht mehr, aber die verlaufen parallel. So. Und dann habe ich eben angefangen und habe recherchiert, wie man in Deutschland eine Präimplantationsdiagnostik machen lassen kann. Denn das ist erstmal nicht ganz so einfach.
Ja, und die Tatsache, dass du eine Gendefektüberträgerin bist, also du hast diese genetische Erkrankung nicht selber, aber ich sag mal, in deiner Genetik ist das drin und das überträgt sich, aber auch nicht in jedem Fall. Also kann man da so eine Prozentzahl ausmachen?
Also in der Theorie sind es 25%. Also wenn wir davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit 50-50 ist, dass man Junge oder ein Mädchen bekommt. Das Mädchen wäre entweder völlig gesund oder wie ich auch augenscheinlich gesund, aber eben Überträgerin. Und der Junge ist entweder gesund oder betroffen und dann wirklich auch nicht lebensfähig.
Okay, also hat es auch mit dem Geschlecht zu tun
Ja, es
tatsächlich.
hat mit dem Geschlecht zu
Und
tun.
was für eine Art von Gendefekt ist das? Ich frage dich das deshalb, damit man einfach auch ja, eure Entscheidung für die PID auch nachvollziehen kann. Also was löst das genau aus, dass das Kind dann bei der Geburt schwer erkrankt ist oder dass es gar nicht zu einer Geburt kommt, wie jetzt bei eurem Sohn,
Ja,
also
also
zu einer
ich habe
Lebendgeburt?
tatsächlich ein Zitat aus einem humangenetischen Gutachten rausgeschrieben, weil ich
Wow.
das so bezeichnend fand. Und zwar steht in diesem Gutachten drin, die Kinder sterben meist intrauterin, also während der Schwangerschaft, oder perinatal, also rund um die Geburt. Die Kinder, die die Säuglingsphase überleben, erreichen die frühkindlichen Entwicklungsschritte wie Drehen oder Aufnahme sozialer Kontakte nicht. Also
Okay.
es ist möglich, dass Kinder mit diesem Gendefekt auch in der 40. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommen. Allerdings ist das auch dann verbunden mit Operationen, schwerwiegenden Medikamenten und das Kind kann aber nichts. Und nicht im Sinne von, Säuglinge können in der Regel sehr wenig, aber da ist eben auch nicht möglich, irgendetwas zu erlernen. Wie gesagt, auch schon die Aufnahme sozialer Kontakte nicht. Das ist ja so das Erste, dass man Blickkontakt hält, weil letztlich einfach kein Gehirn da ist.
Naja, und wenn du gerade von Operationen gesprochen hast, direkt im Anschluss einer solchen Geburt ist das Ganze ja auch mit Schmerzen verbunden, möglicherweise mit Leid, mit Getrenntsein von den Eltern, ja, und so weiter und so fort. Also das ist eine, boah, das ist ein Wahnsinnsberg an ja, wie soll ich das beschreiben, an Last oder an Sorgen, die man sich von vornherein macht. Mhm. Und dann am Ende, ne, zu fragen, kann man das stemmen, möchte man das? Ne, also ich bin gerade, also mich berührt das insofern, als dass ich denke, meine Güte, wie entscheidet man da? Ne? Also was ist das Richtige? Und das ist wahrscheinlich dann auch wieder für jeden Menschen anders, der sich in so einer Situation befindet.
Ja, absolut. Ja. Für uns persönlich war halt einfach klar, dass wir das Risiko nicht noch einmal eingehen wollen.
Ja, und da kommt dann die Präimplantationsdiagnostik ins Spiel. Magst du kurz erklären, was das eigentlich ist? Auch ganz wichtig. Weiß auch nicht jeder.
Also das setzt sich ja zusammen aus drei Worten. Prä, Implantation und Diagnostik. Prä bedeutet vor. Implantation ist in dem Moment der Transfer bei einer assistierten Befruchtung. Und Diagnostik kennen ja, glaube ich, die meisten, ist eine Untersuchung. Ich sage es aber auch deswegen, weil mir auch wichtig ist zu sagen, es handelt sich hier wirklich um eine medizinische Untersuchung. Es geht hier nicht darum, ein Geschlecht auszuwählen, eine Haarfarbe, Augenfarbe etc., sondern wirklich darum, ist das Kind in unserem Fall wirklich nicht überlebensfähig, erkrankt oder eben gesund. Genau, dementsprechend ist es einfach die Untersuchung des Embryos, wobei das so eigentlich ja gar nicht stimmt. Da hatten wir auch schon mal kurz drüber gesprochen. Bevor die Schwangerschaft entsteht. Und ich komme dann jetzt auch direkt darauf. Also man sagt das immer, bei der Präimplantationsdiagnostik wird der Embryo oder die Embryonen untersucht. Und das ist halt rein faktisch nicht ganz so richtig. Denn man muss bei einer PID warten, bis der Embryo das Stadium der Blastozyste erreicht hat. Das ist ja in der Regel Tag 5. Mhm. Und dann wird eine Trophektodermbiopsie, ich muss es ablesen, schwieriges Wort, gemacht.
Ja.
Und das ist eben die Biopsie des Trophektoderms, also der äußere Zellring der Blastozyste. Und das ist das, was später die Plazenta wird. Also eigentlich.
Daran kann ich mich erinnern. Ja, ich weiß das noch. Bei uns, als wir durften dann unsere Blastozysten auch unter Mikroskop quasi als Bild im Bildschirm unseres Arztes damals angucken. Und hat immer so, oh, gucken Sie mal hier, eine ganz schöne Blastozyste. Und für mich war das einfach nur so ein Kreis mit so Wischiwaschi, weiß ich auch nicht. Und dann hat er uns das erklärt, was dann später der Embryo wird und was dann die Plazenta ist. Also es ist quasi, es werden Zellen aus dieser äußeren Hülle entnommen.
Genau.
Verstehe.
Mhm.
Und das reicht dann aus?
Ja.
Das reicht dann aus, um zu sehen, ist es gesund oder nicht? Krass.
Ja, also es werden nur wenig Zellen entnommen. Also es ist wirklich es ist eine ganz filigrane Tätigkeit. Da braucht es auch wirklich einen Spezialisten für, der das durchführt. Und dann ist es wohl so, ich muss wohl sagen, also ich bin schon sehr belesen oder habe mich sehr informiert, aber die Humangenetik ist ein so breites Feld auch, dass und so kompliziert, dass ich die Dinge zum Teil nur ansatzweise verstehe. Aber es ist wohl so, dass erstmal diese paar wenigen Zellen vermehrt werden müssen, damit sie dann getestet werden können. Deswegen dauert der Prozess auch leider immer ein bisschen.
Und ganz unabhängig davon, dass das ein ganz spezielles Verfahren ist, haben wir auch gerade in Deutschland ein Problem mit der Rechtslage. Also es ist leider, oder was heißt leider, es ist eine Bewertung. Es ist aktuell nicht so, dass man in ein Kinderwunschzentrum geht und sagt, hier, ich möchte gerne nochmal eine PID dazu bestellen, um auch wirklich sicher zu sein, dass der Embryo gesund ist. Nein, in Deutschland wurde tatsächlich, ich halte jetzt so ein ganz kleines Mini-Referat, weil das ist wichtig zu wissen, wurde bis zum Sommer 2010 das Verbot der PID aus verschiedenen Vorschriften des Embryonenschutzgesetzes abgeleitet. Über das Embryonenschutzgesetz haben wir in der letzten Folge schon ausführlichst gesprochen, Christoph und ich. Also es war verboten. Und am 6. Juli 2010 hat aber der Bundesgerichtshof entschieden, dass die PID mittels Blastozystenbiopsie, darüber haben wir gerade gesprochen, und anschließender Untersuchung auf schwere genetische Schäden nicht strafbar ist. Dann wiederum, ein Jahr später, am 7. Juli 2011, stimmte der Bundestag mit 326 Stimmen einem überparteilichen Gesetzesentwurf zu, der die PID im Grundsatz zwar verbietet, sie aber zulässt, wenn aufgrund der genetischen Veranlagung der Eltern eine schwerwiegende Erbkrankheit beim Kind oder eine Tod- oder Fehlgeburt wahrscheinlich ist. Also das hört sich jetzt ziemlich kompliziert an, aber im Grunde ist es, eigentlich ist es verboten, bis auf wenige, wenige Ausnahmen.
Genau.
So ist die Rechtslage aktuell in Deutschland. Ja, was heißt das jetzt für dich und für euch?
Also das heißt, dass man eine Genehmigung braucht von einer Ethikkommission für Präimplantationsdiagnostik. Und dafür muss man natürlich erstmal einen Antrag stellen. Bei diesem Antrag hat uns unser Humangenetisches Zentrum unterstützt. Ich bin ja auch mit anderen betroffenen Frauen im Austausch. Und da höre ich das von vielen Zentren, dass das eben der Fall ist. Also da muss sich keiner irgendwie Sorgen machen, diesen Antrag ausfüllen zu können. Genau, aber ganz konkret sah es eben dann Anfang 25 bei uns so aus, dass wir einen Termin gemacht haben in einer Reproduktionsklinik, die zugelassen ist, die PID durchzuführen, also diese Biopsie machen zu dürfen. Und gleichermaßen, denn es braucht dann immer zwei Einrichtungen, hatten wir einen telefonischen Termin mit einem humangenetischen Zentrum. Letzteres kann man sich nicht aussuchen, denn es gibt da Kooperationsverträge. Das heißt, man muss dann das humangenetische Zentrum nehmen, mit dem die Klinik der Wahl zusammenarbeitet. Oder aber man sucht sich das humangenetische Zentrum aus und muss dann aber die Reproduktionsklinik nehmen. Ich glaube, könnte mir gut vorstellen, dass die meisten sich dafür entscheiden, die Klinik auszusuchen.
Boah, also während ich dir so zuhöre, wummert es mir jetzt schon im Kopf und ich denke, was ist das bitte auch für eine Belastung für ein betroffenes Paar, sich das erstmal irgendwie zu checken. Also erstmal herauszufinden, wer ist überhaupt wie verantwortlich und wer muss wie mit wem kooperieren, dass das Ganze überhaupt in Gang geht. Wie war das damals für euch? War das leicht, das herauszufinden? Hat euch das sehr belastet? Hast du Abende am PC verbracht?
Alles, was du gesagt hast. Aber das leicht rauszufinden, ich könnte mir vorstellen, dass da durchaus eben auch meine Ausbildung, weil ich halt weiß, wie ich was recherchieren muss, um auch fundierte Informationen zu bekommen, dass mir das einfach geholfen hat. Aber ich kann an der Stelle schon mal einen ganz großen Tipp geben, denn die Bundesregierung ist verpflichtet, alle 4 Jahre einen Bericht herauszugeben. Und der letzte Bericht ist von Anfang 24, also da ist er veröffentlicht worden und berichtet allerdings über die Jahre 2019 bis 2022. Und innerhalb dieses Berichtes gibt es eine Liste mit den Bundesländern, dann den humangenetischen Einrichtungen und den entsprechenden Reproduktionskliniken, mit denen die zusammenarbeiten. Und diese Liste bin ich oder sind wir eben durchgegangen und haben dann offen gestanden erstmal geschaut, welche Kliniken bei uns in der Nähe sind.
Ja, und diese Liste hast du mir auch zugeschickt, also diesen Bericht. Und den verlinken wir euch in den Shownotes.
Ja.
Das hilft vielleicht schon mal für alle, für die das jetzt aktuell wichtig ist und für die das vielleicht in Frage kommt, eine PID zu machen in Deutschland.
Genau. Leider ist wahrscheinlich die Liste ja nicht ganz aktuell, weil die, wie gesagt, ja von 22 ist. Aber trotzdem kann man sich da durchaus schon einen guten Überblick, denke ich, verschaffen. Und das war zumindest der Weg, wie wir dann unsere Klinik gefunden haben. Beziehungsweise es gab dann 3 Kliniken zur Auswahl, eine in Köln, eine in Düsseldorf und eine in Mönchengladbach. Und da offen gestanden, meine Oma hinter Mönchengladbach wohnt, habe ich so schon gedacht, ja, da kann man doch die Termine in der Klinik irgendwie wahrnehmen und danach vielleicht noch auf einen Kaffee zu meiner Oma fahren.
Oh, da freut sich die Oma, das ist voll schön.
Ja, das haben wir auch tatsächlich viel so gemacht, geht natürlich nicht immer zeitlich, aber wir haben das wirklich sehr, sehr viel gemacht. Also in diesem Jahr habe ich meine Oma öfters gesehen als irgendwie in den letzten Jahren. Und dann gab es noch ein Telefonat mit meiner Gynäkologin, die ich sehr, sehr schätze und vor allem auch menschlich sehr, sehr schätze. Und die hat meinen jetzt auch behandelnden Arzt auf einer Tagung, Kongress, kurz vorher, wie 2 Wochen vorher, kennengelernt und fand ihn ganz toll. Und die erzählte mir zufällig quasi davon und damit war eigentlich die Entscheidung gefallen.
Dann habt ihr den Prozess gestartet. Das heißt, erstmal, bevor überhaupt die PID gemacht wird, muss die Ethikkommission das überhaupt erstmal bewilligen. Das heißt, man füllt wahrscheinlich Anträge aus, schreibt Begründungen, das machen dann wahrscheinlich die Ärzte, würde ich sagen, ne, warum das jetzt nötig ist. Oder muss man selber auch was schreiben?
Man muss auch selber was schreiben.
Okay,
Ja.
okay. Und
Also
dann
das
schickt man das ein.
genau, also es gibt zumindest in Bayern, da weiß ich es halt jetzt ganz konkret, weil unser humangenetisches Zentrum eben in Bayern ansässig ist. Das heißt, ich musste auch dort den Antrag stellen. Also man muss das immer in dem Bundesland machen, nicht wo man selber wohnt, nicht wo die Reproduktionsklinik ist, sondern wo das humangenetische Zentrum sitzt. Und in Bayern ist es so, dass man diesen Antrag im Internet auch runterziehen kann und dann eben schon mal für sich selber ausfüllen kann. Und dann gibt es eben noch bestimmte Anlagen, die dann auch noch mit dabei sein müssen und unter anderem eben auch ein humangenetisches Gutachten über die Notwendigkeit. Ich kann mal kurz sagen, auch das habe ich nochmal nachgeguckt, unser Antrag hat genau 30 Seiten.
Oh, wow.
Ja.
Das ist viel krass.
Genau. Und das ist das, was zuerst erfolgen muss. Es gibt Kliniken, das weiß ich, und das ist auch absolut verständlich, die wirklich auch erst, wenn die Genehmigung erteilt worden ist, da ist, dann starten die dann auch erst mit der Stimulation und der ersten Punktion. In unserem Fall ist das anders gewesen. Das hatte 2 Gründe. A, waren sich alle sicher, dass wir die Genehmigung bekommen. Also das wurde nie irgendwie in Frage gestellt. Und ich bin ja sowieso auf eine assistierte Befruchtung angewiesen. Und ich kannte den Prozess, wusste, wie das so abläuft, auch wie belastend das für den Körper sein kann oder ist. Und demnach konnten wir schon in der Wartezeit auf die Genehmigung Eizellen sammeln. So war zumindest der Plan. Mein Körper hat da leider nicht so mitgemacht.
Okay.
Das ist
Ja,
dann nochmal ein
es ist immer
anderes
was.
Thema. Aber noch zu dem Antrag und der Genehmigung. In Bayern gibt es die meisten humangenetischen Zentren, die auch zum Teil mit mehreren Kliniken zusammenarbeiten. Das ist im restlichen Deutschland anders. Da gibt es höchstens ein humangenetisches Zentrum oder meist eins oder keins. Und die arbeiten auch in der Regel nur mit einer oder ganz wenigen Kliniken zusammen. Das bedeutet, dass in Bayern die allermeisten Anträge auflaufen. Und also doch, das habe ich rausgeschrieben, das steht auch in diesem Bericht der Bundesregierung. Im Jahr 22 wurden in Gesamtdeutschland 423 Anträgen zugestimmt. Davon sind 339 in Bayern verhandelt worden. Also
Wow.
wirklich der absolute Großteil. Diese Ethikkommission tagt in der Regel 5-mal im Jahr. Und entsprechend ist die Wartezeit, wenn man in Bayern einen Antrag stellt, relativ lang. Wir hatten jetzt auch noch Pech, hat man uns gesagt. Das bedeutet genau, wir haben im Januar 25 den Antrag abgeschickt und wir sind Mitte Juli, am 15. Juli sind wir erst verhandelt worden.
Okay, also ein halbes Jahr, das ist lang. Das
Genau.
wollte ich dich fragen, wie lange dauert der Prozess? Weil ja, alle, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben, viele ja auch schon über Jahre hinweg, wissen, wie schwierig das Warten ist. Ne, man war eigentlich, wenn ich so grob über den Daumen breche, wartet man eigentlich die ganze Zeit nur, ne?
Wirklich.
Man wartet auf den nächsten Zyklus, auf die nächste Blutung, dann wartet man auf den Eisprung, dann wartet man irgendwie auf den nächsten Kinderwunschkliniktermin. Im besten Fall kommt es zu einem Transfer und dann wartet man wieder, bis man dann den Bluttest hat. Und in eurem Fall, ne, konntet ihr noch nicht mal einen Transfer machen, sondern musstet erstmal auf die Genehmigung warten.
Genau.
Also das, und warten kann. Und das ist einfach ja auch, warum wir alle den Satz jetzt stresst euch mal nicht so verdammen, weil das einfach in so einem Moment unfassbar wehtut, weil das Ganze natürlich schon von vornherein stressig ist, so zu warten und man eigentlich wenig dagegen tun kann. Und man kann sich das von außen wirklich schwer vorstellen, wie schwer das ist, die ganze Zeit zu warten, wenn sich so ein sehnlicher Wunsch nicht erfüllt. Ne? Wie habt ihr da in dieser Wartezeit, ja, was waren da eure Strategien oder auch einfach ganz simpel gefragt, wie ging es euch da, wie ging es dir da?
Unterschiedlich. Emotionale Berg- und Talfahrt auf jeden Fall. Wie ich ja eben schon sagte, konnten wir ja schon anfangen, Eizellen zu sammeln. Das hat aber, wie ich das auch eben schon mal kurz angedeutet hatte, erstmal nicht so gut funktioniert. Das heißt, ich habe Anfang des Jahres dann angefangen zu stimulieren. Im März ist das gewesen und diesen Zyklus mussten wir aber abbrechen. Es ist nicht zu einer Punktion gekommen, weil mein Körper auf die Medikamente einfach nicht angesprungen ist. Und dann haben wir hin und her überlegt. Der erste Impuls war gleich weitermachen, nächster Zyklus wieder. Und dann hat uns aber unser Arzt ans Herz gelegt, vielleicht doch mal einen Zyklus zu pausieren. Wir haben dann letztlich 2 Zyklen pausiert und haben eine Reise gemacht. Wir sind nach Schottland gefahren, weil es immer schon mal ein Traum von uns gewesen ist, durch die schottischen Highlands zu wandern. Und genau das haben wir dann gemacht. Das war dann im April, Ende April haben wir das gemacht. Bist und du da Highlander-Fan? Sehr, sehr viel Kraft getankt.
Sorry, bin dir gerade ins Wort gefallen. Ich habe dich gefragt, ob du Highlander-Fan bist.
Von der Serie, meinst du?
Ja, von der Serie, ja.
Ja, wobei ich dazu sagen muss, vor allem von der Buchserie.
Eine Spezialistin.
Ja.
Und dann ging es weiter. Und dann genau. Habt ihr tatsächlich einen Versuch gemacht. Die Embryonen, also die Hüllen der Embryonen wurden untersucht. Und was war dann dort das Ergebnis?
Genau, also erstmal haben wir dann eine zweite Stimulation gemacht, die eigentlich im Ultraschall besser aussah als die erste. Tatsächlich punktiert werden konnte aber nur eine Eizelle, die es nicht zur Blastozyste geschafft hat. Dann haben wir nochmal stimuliert, haben dann eine sogenannte Duo-Stim gemacht. Das ist eine Stimulation, Punktion und dann noch eine weitere Stimulation und Punktion in einem und dem gleichen Zyklus. Das ist wohl ein Verfahren, was fast mehr im Ausland angewendet wird. Aber mein Arzt ist da sehr ausprobierungsfreudig, sage ich jetzt mal. Der geht gern mal neue Wege. Das haben wir gemacht. Und da sind 4 Eizellen punktiert worden in Summe. Also auch nicht die Welt, muss man sagen, aber immerhin ja schon mal besser. Und dann konnten wir eigentlich unser Glück kaum fassen, weil alle diese 4 Eizellen zu einer Blastozyste geworden sind. Unfassbar. Also die haben sich alle befruchten lassen und sind alle Mega. Zu einer Blasto geworden. Dann haben wir die Biopsien der Hüllen weggeschickt nach eben München zu unserem humangenetischen Zentrum. Da haben wir 4 Wochen, recht genau auf den Tag, 4 Wochen auf das Ergebnis gewartet. Und dann, das fand ich sehr erschreckend. Denn es ist so gewesen, dass tatsächlich von den 4 schon mal 2 auf jeden Fall betroffen waren. Also das waren Jungs und die hatten wirklich diesen Gendefekt. Eine Biopsie konnte nicht ausgewertet werden. Das ist sehr dramatisch, aber das kann leider passieren, weil es halt so ein hochkomplizierter Prozess ist. Und eine Blastozyste wurde zum Transfer empfohlen.
Wow. Ja, aber dann sieht man auch schon mal so schwarz auf weiß, ne? Das ist wirklich so bei mir.
Mhm.
Ne? Also dann, das ist ja nochmal was anderes. Also du hattest zwar die Diagnose vorher, aber es wird dann so real. Weil ich glaube, ich kann mir vorstellen, wenn man eine stille Geburt erleben muss, dann bleibt vielleicht am Ende immer so ein Restzweifel, war es wirklich das oder vielleicht doch eine andere Ursache. Ne? Also es ist nicht so schwarz auf weiß und in dem Moment hattet ihr es schwarz auf weiß. Wie fühlte sich das an? War das eine Bestätigung?
Ja.
Oder auch vielleicht eine gewisse Erleichterung irgendwie?
Nee, Das nicht.
Nee, auch nicht.
Nee, erleichtert war ich nicht. Denn man muss dazu sagen, es gibt ganz, ganz grob gesagt zwei Möglichkeiten der Präimplantationsdiagnostik. Es gibt die sogenannte PGTA. Hier wird auf Chromosomenanomalien kontrolliert. Also die bekannteste Chromosomenanomalie ist ja die Trisomie 21. Mhm. Und diese PGTA wird gemacht bei Frauen, wie du eingangs gesagt hast, die wiederholte Fehlgeburten hatten oder wiederholte kleine Geburten hatten. Ich finde den Ausdruck schöner. Oder wo es wiederholt zum Einnistungsversagen gekommen ist. Da geht man davon aus, dass die Frau eine Prädisposition, also eine Veranlagung hat, irgendwie Trisomien oder das Paar Trisomien zu, wie sagt man, zu entwickeln. Mhm. Und dann gibt es eben noch die PGTM für Mutationen. Und das war ja dann in unserem Fall der Fall. Das heißt, wenn man eben weiß, dass man einen ganz bestimmten Gendefekt hat, dann wird eben bei der PGTM darauf untersucht. Da ist aber auch nochmal ganz wichtig zu sagen, es kann nur darauf untersucht werden. Also nicht auf andere Genmutationen, sondern wirklich nur auf diesen einen bekannten Gendefekt. Wobei eben bei der, wenn man ein Paar ist, was für eine PGTM in Frage kommt, häufig, und so ist es auch bei uns, eine PGTA gleich mitgemacht wird. Weil man sagt, hey, das Paar hat ja schon so viel Leid erlebt. Es wäre ja jetzt quasi dramatisch, wenn zwar ein Embryo transferiert wird, der diesen Gendefekt nicht trägt, aber eine Chromosomenanomalie hat. Deswegen testet man da häufig, und bei uns war es eben so, macht man beide Untersuchungsverfahren. Und ich bin davon ausgegangen, dass auch welche eine Chromosomenanomalie haben, weil das ja nun mal einfach häufig in Anführungsstrichen vorkommt. Also es ist ja gar nicht so selten. Deswegen kommt es ja auch so oft zu kleinen Geburten. Ja. Und das war eben einfach, das war nicht der Fall. Die waren alle von den Chromosomen her gesund, sondern es war wirklich zweimal, also ja mindestens zweimal, weil wir die eine war ja nicht auswertbar, wirklich diesen Gendefekt hatte. Und mich hat das geschockt. Geschockt, aber auch bestätigt, ein Glück sind wir diesen Weg gegangen. Der
Also das meinte ich auch, Erleichterung war vielleicht gerade der falsche Begriff, aber erleichtert im Sinne von, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg, jetzt haben wir quasi, jetzt wissen wir, wo es für uns lang geht. Und um das Ganze jetzt nochmal so leicht abzukürzen, ihr habt dann den Transfer mit der gesunden Blastozyste gemacht und das hat dann leider nicht geklappt.
Genau, dieser Transfer ist leider gescheitert.
Also auch wenn, ne, und das zeigt ja auch wieder, ne, auch wenn man wirklich alle Vorkehrungen, die man auch nur treffen kann, trifft, ist es am Ende immer noch eine unbekannte Komponente, warum sich dann auch gesunde Embryonen nicht einnisten. Ne?
Ja, genau. Ja. Das ist auch der Punkt. Wir sind da alle ziemlich ratlos, weshalb dieser Transfer nicht geklappt hat. Und das muss man einfach so akzeptieren. Und das ist für mich tatsächlich relativ schwierig zu akzeptieren.
Ja.
Mir wäre lieber, ich würde wissen, Gebärmutterentzündung. Ich nehme Antibiotikum, er geht das weg und dann kann der nächste Transfer stattfinden. Und das haben wir jetzt so halt nicht.
Das ist einfach, ja, am Ende auch immer wieder ein Riesenwunder, ne? Wenn es dann klappt. Und ihr seid dann erstmal. Ja, wie ging es euch in dem Moment, wo klar war, dass es nicht geklappt hat?
Das war wirklich, das war eine ganz schlimme Woche. Da sind sehr viele Tränen geflossen. Ich muss auch dazu sagen, dass ich ganz realistisch dachte, ich wäre Mitte 24 schwanger. Und mein Arzt hat mich auch darin bestätigt, dass das realistisch wäre. Und jetzt haben wir Ende 24 und ich bin immer 25. Noch nicht schwanger.
25.
Entschuldigung.
Aber du sagtest 24, du meinst 25, alles fein, wir verstehen dich.
Entschuldigung.
Ja, alles gut. Ja, ja. Und jetzt seid ihr mitten im zweiten Versuch, ne? Also ihr habt dann nochmal stimuliert.
Genau.
Und jetzt ist quasi das Ergebnis wieder ausstehend, wie gesund die Blastozysten sind.
Gerade aktuell.
Das ist quasi der Status quo. Was ich unbedingt jetzt quasi so zum Ende dieser Folge noch mit dir besprechen will, das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Denn ich habe zu Eingang gesagt, das ist ein kontrovers diskutiertes Thema, PID. Es ist in Deutschland eben nur unter ganz gewissen Voraussetzungen erlaubt. Ihr habt euch für den Weg in Deutschland entschieden. Es gibt auch den Weg ins Ausland zu gehen, der vielleicht auf den ersten Blick etwas einfacher ist, weil PID dort erlaubt ist. Unter anderem in Spanien wird es oft ja auch von Kinderwunschkliniken mit angeboten. Was war für euch der ausschlaggebende Punkt, in Deutschland diesen Weg zu gehen?
Also wir haben das auch überlegt, ob wir ins Ausland gehen und haben uns da auch angefangen zu informieren. Für uns gab es verschiedene Gründe. Also einmal hatte ich Sorge, dann einen Arzt, eine Ärztin zu haben, der oder die zwar Deutsch spricht, aber nicht deutsch-muttersprachlich ist, weil dann bleibt unterm Strich einfach eine Sprachbarriere, was ich bei einem so wichtigen Thema eher schwierig empfinde. Und dann war eben ein weiterer Punkt, diese ganze Organisation zu den Terminen dann wirklich immer hinzufahren oder zu fliegen. Das habe ich mir als noch schwieriger vorgestellt, als diesen Antrag auszufüllen. Und man muss auch dazu sagen, wir wohnen hier in Aachen ja am Dreiländereck. Das heißt, Belgien wäre für uns auch noch eine Möglichkeit gewesen. Aber auch da wäre dann eine entsprechende Klinik mit 2-3 Stunden Fahrzeit irgendwie verbunden gewesen. Und da habe ich gedacht, zu diesen ganzen Terminen, immer hinzufahren, das alles zu organisieren, dann zum Teil ja auch dann auch noch die Übernachtung zu bezahlen. Das kam irgendwie für mich und uns nicht in Frage. Es hat sich nicht gut angefühlt.
Ja. Stichwort Kosten. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich nehme mal an, die Krankenkasse übernimmt die Kosten für eine PID nicht? Fragezeichen. Das heißt, wie viel kostet das denn überhaupt?
Ja.
Auch jetzt, wenn ich nicht ins Ausland fahre, was ja auch wieder mit Kosten für Fahrt und Unterbringung verbunden ist.
Genau. Also es ist so, dass tatsächlich auch es ein bisschen abhängig davon ist, ob man den Krankenkassenzuschuss bekommt. Da gibt es ja auch, habt ihr auch eine Folge gemacht über die Kosten und auch über diesen Zuschuss. Und tatsächlich bekommen Frauen und Paare, die auf eine PID angewiesen sind, aber nicht auf eine assistierte Befruchtung, diesen Zuschuss nicht. Das heißt, die müssen schon mal komplett alles selber zahlen. Bei uns war das ja zum Glück anders. Wir bekommen diesen Zuschuss, aber auch natürlich nur diese 50% auf Medikamente und auf die Punktion, und viel mehr ist es dann ja schon fast nicht. Wir haben eben drüber gesprochen, es braucht die verlängerte Kultur. Es braucht auch ein Embryoskop, zwar nicht zwingend, aber es wird ganz, ganz dringend empfohlen, weil man muss einen ganz bestimmten Moment abpassen, und den kann man einfach am besten unter diesem Embryoskop erkennen. Und das muss man natürlich alles selber zahlen, inklusive auch dann der Biopsie und dann eben auch die Testung. Ich habe das hier mal alles rausgeschrieben, weil ich das sonst
auswendig. Du musst es jetzt nicht auf den. Sorry, jetzt habe ich dich wieder unterbrochen. Ich muss mich da immer ein bisschen zusammenreißen. Du musst es jetzt nicht auf die letzte Nachkommastelle hin, also uns jetzt erzählen, ne? Aber vielleicht so grob, dass man einfach eine Vorstellung davon hat.
Ja. Ja. Also wir haben bisher dieses Jahr fast 20.000 Euro ausgegeben, also 19.800. Dazu muss ich aber ja ganz klar sagen, wir hatten die abgebrochene Stimulation, die Stimulation mit nur einer Eizelle, dann die Duostim, wo wir die zweite Punktion auch haben, komplett selber zahlen müssen. Sowas unterstützt die Krankenkasse nämlich auch nicht, weil es eben in Deutschland nicht so viel gemacht wird. Und dann ja noch eine Stimulation und Punktion. Und ich habe das mal runtergerechnet, also grob überschlagen, wenn man jetzt als Frau eine Stimulation und eine Punktion benötigt und man hat dann irgendwie eine Handvoll Embryonen, die dann getestet werden, dann kommt man in Deutschland so an die 10.000 Euro.
Und das ist eine Stange Geld. Ja, Wahnsinn. Ja, und dazu kommt eben auch, ne, einfach die strenge Regulierung in Deutschland und eben auch, dass die PID nach wie vor, trotz aller Aufklärung, ethisch sehr umstritten ist. Und ich würde dich gerne jetzt, bevor wir zum Ende kommen, nochmal damit konfrontieren und mit dir um diese ganze ethische Debatte auch ein bisschen sprechen und ja, wie das bei dir ankommt, wie du das einordnest, auch für dich und wie du das siehst. Ich habe da so mal so ein bisschen gegoogelt und unter anderem auch einen Artikel im Ärzteblatt gefunden. Der ist schon einige Jahre alt, den verlinken wir euch auch in den Shownotes. Darin heißt es unter anderem: Und auch wenn die genetische Methode nicht der Herstellung eines Designerbabys gilt, was Reproduktionsmediziner glaubhaft versichern, so führt dennoch kein Weg daran vorbei, dass die PID letztendlich doch eine Methode der Selektion ist. So. Dann, es gibt kein Recht auf ein Kind und es gibt auch kein Recht auf ein gesundes Kind. Ein weiteres Argument, das gegen die PID spricht, ist ihr Verstoß gegen den Embryonenschutz, denn nach dem Embryonenschutzgesetz beginnt menschliches Leben mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle. Das haben wir auch in unserer letzten aufgezeichneten Folge nochmal so herausgestellt. Damit ist ein Embryo ein menschliches Wesen und darf nicht einfach in Anführungsstrichen verworfen werden, wie das Absterbenlassen des Embryos euphemistisch bezeichnet wird. Also es wird hier so ganz klar auf dieses moralische Dilemma eingegangen, dass eben mit jeder assistierten Befruchtung eben Embryonen entstehen, die möglicherweise verworfen werden, eben auch bei der PID, wenn eben ja die kranken Embryonen nicht transferiert werden. PID wird als eine Art Lebensbewertung gesehen und manche Menschen kritisieren auch, dass damit Menschen mit Behinderungen diskriminiert werden. Also das war jetzt ganz viel auf einmal, aber vielleicht schaffen wir es nochmal, da so Stück für Stück drauf einzugehen, weil damit setzt du dich ja auch auseinander.
Ja, können
Ja.
wir voll gerne machen. Ich finde es auch schön, dass du da diesen Artikel gefunden hast und der alles aufgegriffen hat,
Das war so sehr kompakt, ja.
worüber ich mir auch viel Gedanken mache in den Argumentationen. Also ich muss sagen, ja, wenn wir davon ausgehen, dass die Befruchtung der Eizelle der Beginn des Lebens ist, dann ist jedes Leben erstmal absolut schützenswert. Allerdings, wenn es jetzt um die reine Biopsie geht, muss man sagen, dass beispielsweise Kleinkinder auch nicht in Untersuchungen oder Operationen einwilligen können. Und dann tun das in dem Fall auch die Eltern. Und so sehe ich das auch an dieser Stelle mit der Biopsie. Das mit dem Verwerfen kann ich auf jeden Fall am allerbesten nachvollziehen, dass man sich damit schwer tut. Als wir letztes Jahr auch da haben wir eine IVF gemacht, da haben wir uns auch die Frage gestellt, was machen wir mit den übrigen Embryonen? Und damit haben wir uns auf jeden Fall sehr schwer getan.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen der Fall ist. Also kann ich einfach dieses Argument oder diese Befürchtung einfach gut nachvollziehen. Trotzdem werden Embryonen verworfen, auch im Rahmen der assistierten Befruchtung, ohne dass eine Präimplantationsdiagnostik erfolgt ist.
Ja.
Und hier sprechen wir von potenziell gesunden Embryonen und nicht von erkrankten Embryonen. Und das ist dann wieder auch dann eben der Punkt. Wir sprechen einfach bei der Verwerfung von Embryonen im Rahmen der Präimplantationsdiagnostik einfach von Kindern oder von menschlichem Leben, was aber sowieso nicht leben darf, in der Regel, weil es eben in der Schwangerschaft, weil es nicht zu einer Einnistung kommt, zu einer frühen kleinen Geburt, zu einer stillen Geburt oder eben die versterben Tage, Wochen, Monate nach der Geburt. Das bedeutet, das Leid ist auf jeden Fall da. Und ich würde jetzt mal, man kann es vielleicht nicht ganz so spitz auf Knopf sagen, aber so ganz grob gesagt wird das Leid ja immer schlimmer, je älter das Kind ist. Und meines Erachtens wird hier an dieser Stelle lediglich Leid reduziert. So. Mhm.
Also du begreifst es nicht auch als Selektion. Ne?
Nein.
Es ist ja wirklich so diese große, große ethische und sehr streitbare Frage, ne, über das sogenannte, ja, Lebens, also das Leben. Ne? Wann ist ein Leben, ja, ich hasse dieses Wort lebenswert, weil jedes Leben ist lebenswert. Und ich denke auch immer, ne, wir können ja auch nicht in die Köpfe von Menschen reingucken, Kindern mit Behinderung, wie die das möglicherweise empfinden. Und dann ist immer so die Frage, wo ist die Grenze, wo ist der Grad? Also ich finde es wirklich, ich merke gerade, ich habe da gar nicht so eine eindeutige Meinung zu. Ich glaube aber trotzdem, dass jeder, der irgendwie betroffen ist, dass das auch ein ganz krasser Prozess ist, sich damit auseinanderzusetzen und sich auch selber bewusst zu sein, so über die eigenen Werte, die man hat, ne?
Ja, absolut. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Präimplantationsdiagnostik gar nicht komplett Menschen mit Behinderungen ausschließt. Also man muss sagen, selbst wenn eine Präimplantationsdiagnostik gemacht wird, habe ich auch noch mal rausgeschrieben, steht in unserem Befund, es bleibt ein Basisrisiko von 3-5% für eine Behinderung oder eine Fehlbildung. Außerdem können auch Behinderungen entstehen, entwicklungsbedingt im Rahmen der Schwangerschaft, aber auch unter Geburt und auch zu einem späteren Zeitpunkt traumatisch. Das heißt, Menschen mit Behinderungen wird es auch immer geben. Und es ist schon so, dass wir meines Erachtens in Deutschland sowieso ein Problem damit haben, dass mit Menschen mit Behinderungen nicht gut umgegangen wird, zum Teil. Das ist aber ein Problem, was sowieso existent ist und woran wir als Gesellschaft meines Erachtens absolut arbeiten müssten. Das hat aber in dem Fall für mich nur sehr wenig mit der Durchführung der Präimplantationsdiagnostik zu tun.
Ja, ja. Jetzt hatte ich gerade einen Gedanken. Ah, genau. Im Vorgespräch hast du mir von der sogenannten Schwangerschaft auf Probe erzählt. Das ist ja auch... Ich hatte davon ehrlich gesagt vorher noch nie gehört. Mhm. Also das wäre quasi aktuell die Alternative, die empfohlen wird von genau. MedizinerInnen. Magst du noch kurz noch mal erklären, was das eigentlich bedeutet, Schwangerschaft auf Probe?
Voll gerne.
Also das wäre die Alternative zur PID, ne?
Genau. Es ist so, es steht in meinem Entlassbericht tatsächlich auch von der stillen Geburt. Wir empfehlen bei bestehendem Kinderwunsch die Einnahme von Folsäure bereits 4 Wochen präkonzeptionell, also vor der Empfängnis. Muss ich schon lachen, wer weiß das denn? Aber gut. Und in der nächsten Schwangerschaft eine frühe Fehlbildungsausschlussdiagnostik zwischen der 12. und 14. Schwangerschaftswoche. Das heißt, und das nennt man eben Schwangerschaft auf Probe, man sagt, hey, werd doch einfach wieder schwanger, das geht ja bei mir eh schon nicht, aber bei anderen ja durchaus. Werd doch wieder schwanger und dann warte mal einige Wochen. Ich habe auch mit meinem Pränataldiagnostiker über das Thema gesprochen. Er selber punktiert ab der 13. Schwangerschaftswoche. Dann wird dieses Material genetisch untersucht. Was allerdings auch bis zu 4 Wochen dauern kann, ehe das Ergebnis kommt. Und dann ist man dann ja auch schon irgendwie 16., 17. Schwangerschaftswoche, ehe man dann weiß, ist mein Kind wieder lebensbedrohlich erkrankt oder nicht? Und was habe ich jetzt hier für Entscheidungen zu treffen? Das bedeutet, die scheinbar ethischere Alternative ist es, Schmerz und Leid zu wiederholen. Und zwar sehenden Auges oder das billigend in Kauf zu nehmen. Und das muss ich sagen, da störe ich mich absolut dran. Das ist unethischer. Das ist, also wenn ich mir auch vorstelle, und ich kann mich an eine Nachricht auf Instagram erinnern von einer Frau, die auch durch einen Gendefekt eine stille Geburt erlitten hat und die sich dann über die Präimplantationsdiagnostik informiert hat und dann auch mit diesem Aufwand, der Antrag, die Kosten, sich dann wirklich für diese Schwangerschaft auf Probe entschieden haben und dann ist denen das Gleiche wieder passiert. Und an dieser Stelle, ich kann mir das nicht vorstellen, ausmalen, dieses Leid zweimal zu erleben und ich verstehe nicht, warum es Menschen gibt, die wirklich sagen, mach das doch. Das ist doch, Das ist doch viel ethischer, als eine medizinische Diagnostik durchzuführen. Niemand, der für die Durchführung der PID ist ernsthaft dafür zu sagen, ach, lass doch mal auch das Geschlecht selektieren, lass doch mal irgendwie nach Haarfarbe, Augenfarbe gucken. Das wird auch im gesamten europäischen Umland nicht so gehandhabt. Es geht immer um schwerwiegende Erkrankungen. Und das soll auch meines Erachtens so bleiben. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass diese Antragsgeschichte mit Genehmigung verworfen wird und dass man sich da eher an andere Länder orientiert, wie zum Beispiel in Belgien. Da wird diese Entscheidung, ob eine PID durchgeführt wird oder nicht, von der Klinik und dem Humangenetischen Zentrum quasi in Absprache getroffen. Ich hätte noch eine Idee für eine weitere Instanz, dass man vielleicht sagt, dass noch eine unabhängige Ärztin diesen Beschluss vielleicht gegenzeichnen muss, also quasi eine Ärztin, die nicht Geld damit verdient, ne, damit auch an dieser Stelle irgendwie kein Schindluder damit getrieben wird. Aber das würde ich mir wirklich sehr, sehr wünschen, weil diese ganze Geschichte mit dem Antrag, ehe man dann alles zusammen hat, man weiß, was man tun muss und dann Wochen, teils Monate eben auf die Genehmigung zu warten, finde ich, ist den betroffenen Frauen und Paaren nicht zuzumuten oder meist nicht zuzumuten. Und da habe ich auch noch einen kleinen, in Anführungsstrichen, Fun-Fact am Rande. Ich beziehe mich da noch mal kurz auf Bayern, wo ja die allermeisten Anträge eingehen. Ich habe das mal ausgerechnet. Es wurden in Bayern ja im Jahr 22 339 Anträgen zugestimmt und 8 abgelehnt. Das sind dann 307, also knapp 350 Anträge, die pro Jahr verhandelt werden. Ich hatte auch schon mal gesagt, es gibt 5 Sitzungen pro Jahr. Das bedeutet, dass im Durchschnitt 69,4 Fälle pro Termin verhandelt werden. Wenn man dann davon ausgeht, 8 Stunden ist ein durchschnittlicher Arbeitstag, dann müssten 8,7 Fälle pro Stunde bearbeitet werden. Und das sind dann unterm Strich rund 7 Minuten pro Fall. Und da ist mir absolut schleierhaft und an dieser Stelle auch ganz wichtig, ich möchte nicht die Menschen kritisieren, die in dieser Ethikkommission sitzen. Und im Rahmen der Strukturen mit Sicherheit möchte ich einfach mal positiv unterstellen, ihr Bestes geben. Ich kritisiere hier absolut diese Struktur, denn mir kann niemand sagen, dass ernsthaft in 7 Minuten eine ethische Einzelfallentscheidung getroffen wird über einen Antrag, der 20, 30 Seiten lang ist. Niemals.
Und ich finde das ja sehr, sehr, sehr einleuchtend, dass du und auch mega cool, dass du diese Erkenntnis mit uns teilst und dir da auch die Mühe gemacht hast, auch so eine Berechnung anzustellen, weil man die hinter, also als Außenstehender selbst, jemand, der vom unerfüllten Kinderwunsch betroffen ist, aber als Außenstehender macht man sich das ja überhaupt nicht bewusst, was da alles hintersteckt und ne, also die Dimension dieses Themas auf so vielen verschiedenen Ebenen und was da eigentlich hinter den Kulissen passiert. Deswegen vielen Dank an dieser Stelle.
Ja, man kommt sich als Frau und Paar wirklich veräppelt vor, weil immer dieser ethische Begriff, ich weiß nicht, wie oft ich in dem letzten Jahr den Begriff Ethik gehört habe. Und dann soll man eine Schwangerschaft auf Probe machen, was viel unethischer ist, dann soll man so einen Antrag stellen, den man im Übrigen auch noch bezahlen muss, beziehungsweise die Genehmigung, was irgendwie alles, also es tut mir leid, aber da reibe ich mich absolut an diesem Gesamtkonglomerat und ich glaube, das ist meine Erfahrung im Austausch, dass es viele andere Frauen und Paare genauso tun.
Ja. Und deswegen jetzt meine allerletzte Frage an dich. Was wünschst du dir ganz persönlich? Ja, wie es jetzt für dich und euch weitergeht, auch und vielleicht auch allgemein hinsichtlich der PID.
Wir warten jetzt ja auf das Ergebnis der letzten Biopsien. Ich hoffe sehr, dass das dieses Jahr noch kommt, wobei da die Chancen recht gut stehen. Und dann hoffe ich, dass mindestens ein zum Transfer empfohlener Embryo dabei ist und dass wir dann im Januar, Ende Januar, einen Transfer machen können. Und der dann auch hoffentlich funktioniert.
Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Drücke ich dir wirklich alle Daumen und bedanke mich an dieser Stelle, dass du Gast warst bei uns und so viel Spannendes zu diesem Thema erzählt hast. Also sowohl aus deiner eigenen Erfahrung, aber auch aus deinem immens großen Wissen inzwischen. Ich glaube, da können wir wirklich viel von mitnehmen.
Ja, vielen Dank.
Liebe
vielen,
Jana.
Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr über deine Anfrage gefreut, weil ich es einfach ganz, ganz wichtig finde, dass Plattformen geschaffen werden, wo genau diese Dinge, die wir jetzt auch besprochen haben in der letzten Stunde, auch thematisiert werden, dass die Dinge kritisch hinterfragt werden und dass vielleicht irgendwann auch da Änderungen stattfinden. Das würde ich mir sehr wünschen.
Und falls ihr Fragen habt, im Anschluss an diese Folge, wie immer, oder euch auch irgendwelche Gedanken im Kopf herumschwirren, die ihr unbedingt mit uns teilen wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail. Also wir lieben E-Mails. Könnt uns aber auch über Instagram schreiben. Vielleicht habt ihr auch direkt Fragen an Jana. Wir verlinken ihr Profil auch bei uns in den Shownotes. Und ja, dann gehabt euch wohl. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann.
Das war Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch mit Nora und Christoph. Wenn ihr Fragen habt, Kritik äußern möchtet oder eure Geschichten mit uns teilen möchtet, schreibt uns am besten eine Mail. Ihr erreicht uns unter kindermachenohnesex@gmail.com. Und wenn euch gefällt, was ihr da hört, dann gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung.